Die Folge vom Swiss Podcast Magazin ist ganz eine spezielle Folge, weil es ist gleichzeitig auch eine Folge von «Die Weinberater». Also nicht «Die Weinberater». Es geht auf jeden Fall um Wein und um gute Tropfen. Ich bin der Stefan Lendi. Schön, Sie damit dabei. Tatsächlich eine Doppelfolge oder eine Folge, die in zwei Teilen oder als eine Folge auf zwei Kanälen läuft. Willkommen Nelly, willkommen Nagi.
Hoi Stefan.
Ciao Stefan.
Jetzt haben wir tatsächlich das geschafft, dass man sagt, es ist eine Swiss-Podcast-Folge und gleichzeitig sind natürlich eure Hörerinnen und Hörer völlig überrascht, dass jetzt plötzlich mich gehört bei euch. Aber wir haben gefunden, wenn wir eine schöne Flasche Wein miteinander aufmachen und über euch reden, dann machen wir das nicht nur im Swiss-Podcast-Magazin, sondern auch bei den Weinberater.
Swiss-Podcast.
Für die, die jetzt bei mir zuhören und nicht bei euch, wer sind ihr? Wer sind der Nelly und der Nagi?
Also der Nagi und der Nelly oder umgekehrt sind eigentlich zwei sehr, sehr gute Freunde, schon seit sehr langer Zeit. Und irgendwann während Corona sind wir dann mit so viel Zeit zusammengekommen, dass wir uns davon überlegen haben, was für Projekte könnten wir miteinander angehen.
Was macht die Freundschaft aus, was macht die Beziehung aus zueinander?
Also die Basis von unserer Freundschaft, würde ich sagen, ist mal Ironie. Wir sind beides eher ironische Menschen und so hat es auch angefangen. Wir haben uns im Militär kennengelernt.
Da geht es nicht ohne Ironie.
Ja, genau. Und da bin ich so reingekommen und er hat mich einfach gerade mal so angefielt. Oder? Ich war damals noch im Journalismus und hat gesagt, ah, der Herr von der Zeitung betritt jetzt den Raum. Oder? Und so ist dann das losgegangen und Herzregime im Militär, er war eigentlich mein Vorgesetzter, er hat mich dann einen Ausgang befohlen, er hat mich gezwungen, dort zum Wein zu trinken und so hat das Ganze ein bisschen angefangen.
Also damals schon feuchtfröhlich ist das gewesen?
Also es ist sozusagen, wie soll ich sagen, ein Zwangskulturprogramm gewesen, wo wir ja, in Chur so begangen haben miteinander. Du hast dich zwar immer gewehrt, aber irgendwann, ich glaube spätestens bei einer Flasche Gant dabei, ist ihm dann so richtig das Herz aufgegangen für guten Rotwein.
Das klingt doch schon mal gut. Also die Zweckgemeinschaft Militär hat tatsächlich euch beiden etwas gebracht, hat euch näher zusammengebracht. Und das Glas Wein ist natürlich geblieben, dann, bis auch der Podcast irgendwann entstanden ist.
Das Glas Wein ist immer geblieben. Und also ich finde die schönste Geschichte von uns zwei, wenn es um den Wein geht, da habe ich mir wirklich überlegt, an seinem Geburtstag, da haben wir beide in Luzern gewohnt, ich schenke ihm einen Shoppingtrip in die Önothek. Und dann sind wir zusammen, ja, wirklich ein paar Flaschen Wein gepostet, wo ich gesagt habe, die nimmst du jetzt mit heim und dann trinkst du dich mal eine Stunde.
Ja, ich habe einen Rückstand im Wein gegenüber einem Nagi von etwa 30 Jahren. Er hat eigentlich viel früher angefangen wie ich. Ich habe bis 25 überhaupt keinen Alkohol getrunken. Und Wein eigentlich nur so nebensächlich. Das heisst, ja, das kann ich ihm zu gut halten. Er hat mich wirklich so ein bisschen Wein auch eingeführt und mir die Welt so ein bisschen begreiflich gemacht. Das ist ja nicht nur eine einfache Welt, oder? Das ist eine Welt, die viele überfordert. Man steht irgendwo im Laden, man weiss nicht, was ich nie kaufe und so. Und ich halte von so neuen Themen immer ein bisschen Respekt, oder? Ich brauche Zeit, um mich für so etwas einzustehen und mit ihm hat das irgendwie funktioniert, ja.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich wahrscheinlich eher das Gegenteil bin von dir. Also, eben, du bist der, der Respekt hat, ich bin am Ende so, oh. Gehen wir uns mal rein, wir probieren es mal aus und dann sehen wir, was passiert.
Er bis 25 gar kein Alkohol, du bereinst dich durch alle Weingebiete durchgetrunken und deine Erfahrungen gesammelt.
Ist auch von der Familie so ein bisschen beeinflusst gewesen, weil Grosseltern haben im Tessin unten ein Restaurant gehabt. Die Kurzversion ist, Grossmutter war eine grossartige Köchin gewesen. Bei ihr bin ich die ganze Zeit in der Küche rumgestanden und durfte mitkochen und probieren. Und der Grossvater hat dann ja, das Restaurant gemanagt und den Weinkeller. Und mit ihm bin ich dann Wein kaufen und probieren.
Das ist entsprechend eben nicht nur der Wein selber, sondern auch das passende Pairing. Also welcher Wein, zu welcher Gelegenheit, mit welchem Mensch, zu welchem Gesprächsthema, aber natürlich auch kulinarisch. Ihr habt natürlich, ich habe die drei Gläser auftrieben und ihr habt den Wein mitgebracht. Was haben wir für einen Wein ausgesucht, passend zum Abend?
Wir haben einen Wein ausgesucht, einen Weisswein, einen Chardonnay aus dem Burgund. Von einer Domäne, die wir zusammen auf unserer ersten Reise besucht haben.
Du hast das sogar gekühlt mitgebracht, das, was wir jetzt gerade gehört haben vorher. Das ist wirklich eben das Kühlelement, das jetzt von dieser Weinflasche entfernt worden ist. Genau. Saint-Aubin.
Genau, ein Saint-Aubin Premier Cru en Créau von der Familie Lamy Bio. Und die machen wunderbare Chardonnay. Und wie gesagt, das ist die erste Reise, die Nelly und ich zusammen in Frankreich gemacht haben. Und Ich würde sagen, es war eine Reise, die uns beiden sehr stark in Erinnerung geblieben ist.
Ja, und ein total interessantes Weingut. Nicht jetzt ein riesiges Weingut. Die machen irgendwie 70'000 Flaschen im Jahr. Ein Familienbetrieb. Die haben mal 1974 angefangen, Wein zu machen. Jetzt ist es so bei der zweiten Generation. Und ja, wo wir dort waren, wir sind total gerührt gewesen, ab diesen Weinen. Auch auf der anderen Seite, wie sie uns behandelt haben. Das Burgund ist ein bisschen schwierig, weil alle, die Wein lieben, gehen in das Burgund und alle stehen bei der berühmten Winzerschlange. Und das Weingut ist zwar eben schon nicht mehr so jung, aber trotzdem haben wir noch das Gefühl, du hast noch so ein bisschen Geheimtipp, bist jetzt noch nicht so auf dieser Hype-Welle angekommen. Und es ist einfach auch wunderschön, so Sachen dann zu entdecken, wenn man irgendwo in einem Weingebiet unterwegs ist.
Was man vielleicht da noch muss wissen ist, Lamy Bio ist sehr speziell, weil eben, es ist sehr traditionsreich, es ist eine Familie, die eine grosse Geschichte hat, die wunderbare Weine hat und sie sind sehr traditionell. Es ist eine Stilistik, die man so vielleicht nicht immer wieder findet. Und jetzt ist es so, dass der Schwiegersohn, der die Tochter geheiratet hat, eben noch ein zweites Weingut lanciert hat und das ist total am Durchdecken gegangen. Das nennt sich Lamy Gaia.
Ist zweimal der gleiche. Lamy Pio, P-I-L-L-O-T, und Lamy Gaia, das sind die beiden, die zusammengehören. Das ist eigentlich das ältere, das traditionellere. Wie wird das jüngere Weingut geführt?
Das wird jetzt eben von dem Schwiegersohn auch noch geführt, nebendran. Und die Weine, die sind schon komplett am Dach gegangen. Also da reden wir irgendwie von Flaschenpreisen von 300-400 Stutz, gell?
Also du hast den traditionellen oder günstiger gewählt jetzt für uns heute Abend?
Ich würde sagen, günstiger ja, traditioneller ja, weil ich wirklich Fan von dieser Stilistik bin und ich glaube daran, dass ein Weisswein eben nicht von seiner Aromatik lebt, aber von seiner Mineralität, von seiner Ausstrahlung, von seiner Straffheit, die er hat. Und das wirst du nachher im Glas dann auch merken, wenn man aufmacht. Aber ich schlage wirklich vor, dass man ihn jetzt aufmacht, damit er noch ein bisschen Luft bekommt, weil dann wird er besser.
Das machen wir so. Mach du ihn auf, bitteschön.
Und was die Leute jetzt nicht sehen, der Wein hat noch so eine Wachskapsel oben drauf. Und wenn man das nicht sauber macht, gibt das immer eine riesen Sauerei.
Wie macht man das richtig mit dieser Wachskapsel, die oben drauf ist?
Also im besten Fall, du musst wirklich zuerst durch die Kapsel durchbohren und dann nur kurz anlüpfen. Dann siehst du, kommt die saubere weg. Und dann kann man sie nämlich einfach wunderbar ablösen, ohne dass man grosse Brösmeli hat. Und dann hat man eigentlich sauber den Zapfen entfernt, hat einen guten Rand und kriegt den Wein nachher ohne Kapsreste raus.
Oh, schön. Es hat tatsächlich perfekt funktioniert.
Und natürlich muss ich jetzt den Gast wie immer probieren, als erstes. Du weißt ja, wie das geht mit dem Kork.
Dankeschön. Das heisst, ich sehe jetzt, hilf mir schnell, den Wein zu beschreiben. Das heisst, ich sehe eher einen hellen Wein.
Helles Strohgelb mit hellen grünen Einschlägen.
Du beschreibst das auch viel schöner, als ich das kann. Genau, mit grünen Einschlägen. In der Nase ist eine gewisse Zitrus, aber schon Mineralität ist schon da. Ich muss sagen, das ist mineralisch, ich habe das wahnsinnig gern. Beschreib das etwas schöner, als ich das sage.
Ich muss gerade mal selber kurz probieren. Also ich würde sagen, was dir einfach wirklich geil ist, du hast so Noten von grünem Äpfel, so einen leichten zitrischen Anklang. Ob jetzt das Limette oder Zitrone ist, lassen wir stehen. Und ich meine, weißt, schlussendlich, jede Nase kann x Düfte daraus rausschmecken. Ich sage mir, ja, musst drei haben und dann ist es gut. Mineralität, ich finde es spannend. Man sagt, man kann Mineralität nicht schmecken, aber ich bin eigentlich bei dir. Ich finde, es gibt Wein, da kannst du sie schmecken oder du kannst sie spüren. Und das ist ja etwas, was du jetzt ansprichst, was total Geister entzweien tut.
Ja, da haben wir schon böse Rückmeldungen gehabt, weil wir gesagt haben, oh, wir haben den Wein geschmeckt, der schmeckt mineralisch. Da gibt es natürlich sofort Leute, die uns schreiben und sagen, das kann man gar nicht in der Nase schmecken. Ja. Und,
also ja. Das Riechen auf Hochdeutsch, oder? Wir sagen, bei uns schmecken ist schmecken und Riechen und schmecken. Also in der Nase ist das etwas, was man gar nicht wahrnehmen kann, was
normal ist. Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger im Bereich Wein. Du hast, ist ein bisschen wie beim Shooten, oder? Du hast wahnsinnig viele Experten, die irgendwie vermeintlich wissen, wie das funktioniert. Und wir versuchen das so abzufangen. Der Nagi hat mehr önologischen Background, als ich das habe. Er redet dann eben von irgendwelchen grünen Äpfeln und so. Ich rede eben lieber, was für ein Gefühl mir die Nase gerade auslöst. Mir kommt das weniger so darauf an, dass ich jetzt so treffsicher die richtige Frucht kann benennen.
Was ehrlich gesagt, grüne Äpfel, was ist das für ein Gefühl, für eine Emotion, die das bei dir weckt?
Grüne Äpfel, also ja, wenn mir das jemand sagt, dann kann ich das nachher schon nachvollziehen, dass das irgendwie so schmeckt. Aber bei mir ist es so, als wenn ich jetzt an dem Wein schmecke, der hat für mich sofort so etwas Positives, Einladendes. Da freue ich mich gerade drauf, weil da kommt etwas aus dem Glas raus, wo meine Sinne irgendwie anspricht. Und das ist jetzt halt so meine Methode, mich einem Wein zu nähern. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg von unserem Podcast. Wir haben zwar einerseits so ein bisschen den Nerd-Talk, wo ein bisschen den AGM dafür zuständig ist. Und wir haben auch so ein bisschen die simpleren Menschen, die hole ich vielleicht ein bisschen mehr ab.
Das bodenständig, das Emotionale und eine gewisse Ironie, die dabei ist. Jetzt muss ich mir noch den Namen erklären. Ich bin gefragt worden, wo ich gesagt habe, eben ja, in dieser Folge, die Weinbrater haben wir da dabei. Und gesagt, steht, das heisst im Fall Weinberater. Und ich sage, nein, ich glaube es im Fall nicht. Die heissen Weinbrater. Es ist tatsächlich so im Logo ganz bewusst.
Ja, das ist wirklich sehr bewusst. Und ich muss sagen, meine Partnerin hat das ja irgendwo ein bisschen beeinflusst, weil bei uns daheim in der Küche hängen dann Karten, Postkarten. Dort steht drauf, wir braten sie gerne. Und auch dort, ich meine, wenn ich die Postkarte das erste Mal gesehen habe, das hat mich total verwirrt irgendwie, weil eigentlich würdest du erwarten, beraten. Und wo wir uns dann eigentlich über unser Projekt davon unterhalten haben, haben wir irgendwie verschiedene Namen auf den denken und von der Zora ist dann auch irgendwo das Weinbrater gekommen. Und schlussendlich haben wir uns dann irgendwie auf den Namen geeinigt, weil er halt eben auch so ein bisschen atypisch und verwirrend kann sein.
Man muss ja sagen, Namensfindung für ein neues Podcast-Projekt nicht ganz einfach, oder? Also auch bei uns gibt es da eine Liste von Namen, wo wir heute froh sind, haben wir sie nicht genommen. Also einer ist beispielsweise der Flaschengeist, da haben wir sogar schon den Jingle zusammen gebaut und so. Und das, ja, das wäre eigentlich ein bisschen banal. Ich glaube, der Name, er erschließt sich nicht gerade. Er ist so ein bisschen irritiert vielleicht zuerst und wenn es irritiert, ist es auch okay.
Dafür schauen wir noch das zweite Mal her.
Genau, wir haben immer gerade das Gesprächsthema, wie bei dir jetzt auch. Man fragt sich, wo kommt das? Und das ist natürlich immer ein schöner Einstieg. Da kann man das erklären.
Aber ich finde schön, dass mit dem «Wir beraten Sie gerne» mit dieser Postkarte bei euch in der Küche. Der Podcast ist durchgestartet, ist sehr ein erfolgreicher Podcast, wird geschätzt, wird geliebt, wird gelost, Zahlen stimmen. Was macht der Erfolg aus, den ihr habt?
Ja, stimmen jetzt die Zahlen? Das ist natürlich, das wissen ja alle, die Podcasts machen. Was ist jetzt mit diesen Zahlen? Stimmen die?
Ja, Zahlen sind immer relativ, wenn man sieht, sind die gut oder sind die nicht so gut. Und irgendetwas machen die richtig, wenn ich das von außen so das
sage. Ja, also wir sind happy. Man muss aber, glaube ich, auch sehen mit dem Thema «Wie». In der Schweiz, auf Schweizerdeutsch, das ist man also die Nische von der Nische. Also ich glaube nicht, dass wir das Potenzial haben, ein super breiter Podcast zu werden, sondern wir decken irgendwie die Nische ab. Die hat sicher eine gewisse Größe. Ich glaube, Weintrinker ist auch eher ein konservatives Publikum. Also für einen Podcast brauchst du vielleicht auch schon so ein bisschen die offeneren Menschen. Und in dieser Nische, finde ich, ja, haben wir uns eigentlich ganz gut etabliert.
Ja, sehe ich ähnlich. Also mit Fußball oder mit Krimi würde ich mich jetzt nicht messen. Das ist einfach so, aber
True Crime hat ein bisschen breitere Zielgruppen,
als ja, wir das haben. Ja, auf jeden Fall. So, ja. Also das ist ja unglaublich, oder? Und du siehst es auch, ich bin ja selber auch jemand, der das sehr gerne hört. So am Sonntagmorgen, weißt, wenn du Zeit hast, gemütlich mal so ein True Crime folgt, das ist etwas Cooles. Was ich bei uns einfach cool finde, und das ist wirklich etwas vom Schönsten, finde ich, also zum einen mal eins, dass ich überhaupt mal mit meinem besten Kollegen zusammen ein Projekt aufmachen darf, das bald 5 Jahre alt ist. Zweitens, dass wir miteinander eine Leidenschaft teilen können, weil ich finde, guter Wein ist etwas Cooles. Und jetzt kommt eben das Geilste dran. Wir fragen uns wirklich, wo ist der gute Wein für den vernünftigen Preis? Weil, weißt du, du kannst x Hunderte von Franken ausgeben, du kannst ein Vermögen herrühren, aber schlussendlich, ich finde, Kunst ist, etwas zu finden, das dir gefällt, dass du nicht überzahlst, und eben mit dem Gefallen du auch irgendwo merkst, was ist dein Geschmack. Weil das ist ja die grosse Problematik, die sich aufgetan hat in der Vergangenheit. Weißt du, du hast jenste Weinjournalisten gehabt, die dir erzählen, ja, das ist der gute Geschmack, so muss es laufen, so soll es sein. Und das, was wir eigentlich wollen, ist ermutigen, zu seinem eigenen Geschmack zu stehen, für sich selber das zu finden, was gut ist. Und eben vielleicht dann eben durch das nicht so teuer ist.
Man könnte aber Wein und True Crime durchaus auch kombinieren.
Jetzt bin ich gespannt, ja. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Wir haben ja auch so ein Format, Wine History, wo man geschichtliche Sachen vom Wein aufarbeitet. Und jetzt bin ich da gerade am Recherchieren zum Thema Messwein, also woher kommt der Messwein der katholischen Kirche. Und vor 100 Jahren hat es in Österreich einen Fall gegeben, dort hat irgendein Bediensteter von der Kirche einem Pfarrer den Messwein vergiftet, weil er das Geld vom Pfarrer hätte wollen. Man sieht also auch durchaus im Bereich Wein und Crime, da gibt es gewisse Synergien.
Da gibt es tatsächlich Parallelen. Was haben ihr für Wein entdeckt jetzt auf dieser Reise? Du natürlich als Wein-Profi, der Nagi, Nelly, du hast gesagt, du bist abgeholt worden von jemandem mit ganz viel mehr Wein-Erfahrung, selber kein Alkohol getrunken bis 25. Was hast du erlebt in dieser Reise über die letzten 8 Jahre hinweg?
5 Jahre.
Ja, 5 Jahre.
Ja, genau. Ja, es war fantastisch gewesen. Wir haben einfach die erste Erkenntnis, die wir hatten, ist, wir haben das Preislimit. Wir kaufen kein Wein über 30 Franken, mit wenigen Ausnahmen manchmal. Und ich glaube, das war sogar für den AG erstaunlich gewesen, wie viele tolle Weine es eigentlich in dieser Preis-Range gibt. Oder? Also für 30 Stutz kommen wir wirklich sehr, sehr anständiges Zeug über. Ich kenne Leute, die sagen, 30 Stutz ist schon zu viel. Aber gut, das ist natürlich debattierbar. Aber schlussendlich, und das ist auch das coole daran, wir versuchen das Format recht journalistisch zu machen, also auch mit vielen Leuten zu reden, gut zu recherchieren, und wir begegnen einfach immer wieder sehr interessante Leute. Wir werden manchmal eingeladen an Weinpodien, wo es internationale Menschen hat. Also so das Erlebnis, dass wir zusammen auch immer mal wieder ausbrechen können und irgendwo hergehen und mit Leuten reden oder einfach mal, weil wir den Podcast haben und unseren Winzer interessiert haben, einfach mal anrufen. Manchmal haben sie die Handynummer auf der Homepage. Also rufst du mal an am Samstagnachmittag und wenn sie gerade Zeit haben, Winzer redet immer. Es ist einfach toll, mit Winzerinnen und Winzern auch zu tun zu haben, weil sie lieben das Leben, sie lieben die schönen Sachen und sie erzählen gern. Und ich sage immer, wenn ihr zu einem Winzer geht, fragt ihr unbedingt nach einem Beizer-Tipp im Dorf, weil Winzer wissen sehr gut, wo man gut isst.
Also richtig gut essen. Gib mir ein, zwei Beispiele von Winzerinnen, wo du drauf hast, wo du sagst, die hat mich inspiriert oder hat mich etwas überrascht oder bewegt.
Also sehr bewegt hat mich der Marc Adeneuer, mit dem haben wir ein Interview gehabt. Der ist im Ahrtal zuhause in Deutschland. Und dort ist ja vor ein paar Jahren eine grosse Flut durch das Tal durch und hat x Existenzen zerstört, Weingüter zerstört. Und wir haben einfach mal einen Wein probiert, den wir schon toll gefunden haben. Und da haben wir das Gefühl, dem läuten wir jetzt an. Und wir reden mit ihm, was macht das, wenn einfach plötzlich so die Flut durch das Weingebiet durchgeht. Und hat ihm erzählt, wie sie dann da nach dem Flut kam, ist noch schnell Korken in die Fässer reingekämmert haben, dass das Wasser den Wein nicht verschmutzt und so. Und das ist, glaube ich, sicher das berührendste Interview gewesen. Nicht nur jetzt in dem Podcast, sondern auch, bevor ich 25 Jahre im Journalismus war, in meiner journalistischen Karriere.
Wie sieht es bei dir aus?
Also, die Story mit Marc Adeneuer, die war wirklich gewaltig. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich an Jean Sauvage denke, mit der netten Dame, die in Deutschland oben einem von den ältesten Hängen wohnt, wo wahrscheinlich als die exklusivste Rotweinlage seit dem Mittelalter gilt. Und dort dahinter steht ein Multimillionär, der seine Weinsammlung verkauft hat, um sich das Weingut können kaufen, um die Böden nachher aufkaufen, weil die dermassen durch die Decke gegangen sind aufgrund der Qualitätsgüte. Und so versucht, seitdem, ich glaube, es sind jetzt etwa 10 Jahre, kann das sein, seitdem versucht er, wirklich ein hochqualitatives Weingut auf deutschem Boden einfach aus der Retorte zu stampfen, sage ich jetzt mal, mit dem Vorbild Burgund, mit ganz vielen Feinheiten, wo du heute so gar nicht antriffst an anderen Weingütern, wo einfach musst du sagen, hey, wow, cool.
Das sind natürlich auch Geschichten, die euch dann begleiten, auch weiterhin.
Ja, und das wollen wir ja wirklich aufschaffen. Oder? Wir wollen ja nicht ein Podcast sein, wo man einfach nur über den Wein redet und wie der jetzt schmeckt und so. Das machen wirklich genug Leute. Und das ist auch immer das Schwierige in der Weinszene, oder? Du hast 10 Typen, jeder bringt einen Wein mit, jeder findet, er hat ihn noch ein bisschen besser gebracht als der andere. Das wollen wir eben genau nicht, sondern wir wollen ja die Geschichte erfahrbar machen. Also wir finden am Schluss eigentlich viel interessanter, von wo kommt der Winzer, die Winzerin, was ist das für ein Gebiet, welche interessanten historischen Geschichten gibt es in diesem Gebiet. Das ist auch das, was ich am Wein spannend finde, der ganze Kontext rundherum. Und Wein ist ja eine jahrtausendalte Geschichte. Oder? Das war immer verbunden mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, mit der Menschheit. Da hat alles mitgespielt, Intrigen, Macht. Aber Wein ist ja immer irgendwie da gewesen, die Geschichte der Menschheit. Und das macht es einfach auch wahnsinnig faszinierend.
Ja, und ich glaube, das andere, was beim Wein halt wirklich auch wichtig ist, Wein ist in sich Kultur. Also, schau mal einen kulturellen Begriff an. Du hast vielleicht einen Winzer. Dann nachher tut der Winzer über seine Familie eine Tradition begründen. Die Tradition gab vielleicht über Generationen. Es gibt eine Stilistik, die sich durch das etablieren. Über die Generationen lernt man seinen Boden kennen. Man man fasst eigentlich alles in das Medium Trauben inne. Und aus dieser Trauben machst du nachher ein Getränk, wo als Spiegel für einen Jahrgang steht. Und ich kann mich nur erinnern, der älteste Wein, den ich zum Beispiel jemals getrunken habe, war ein Wein von 1871. Und der war noch gut gewesen, und der war fein gewesen. Und dann fasst du plötzlich mal so von überlegen, ja, was war das für eine Zeit gewesen, das 1871? Was ist dort passiert? Wie waren die Menschen unterwegs gewesen? Was hat man für Gespräche geführt? Zu welcher Gelegenheit haben auch die vielleicht den Wein getrunken? Und da fängt sich auf eine Welt aufzutun. Hat vielleicht auch ein bisschen etwas Meditatives, das Wein trinken dann so, aber ich finde es eine der schönsten Formen, die man haben kann. Und wenn man ein Wein, also ein Glas Wein hat, so wie wir jetzt hier, ein gutes Gespräch führt und das noch so kann unterstreichen, ich glaube, es gibt nicht mehr viel Schöneres, was du kannst machen kannst.
Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu fest romantisiert, weil letztes Jahr haben wir gerade so eine Folge aufgenommen. Da ist es darum gegangen, um ein Weingut, das zwar tiptop ein Wein macht, aber das gehört einem Grosskonzern, einer Grossbank, oder? Also die Geschichte vom Wein ist dann eben auch nicht immer der Winzer schafft mit seinem Blut, mit seinem Schweiß, dem Produkt, oder? Es ist ja auch, und das muss man auch sagen, ist einfach auch ein Millionen-, Milliardenschwerer Markt. Also wird auch richtig viel Geld verdient, oder? Und das Spannungsfeld finde ich halt auch noch interessant. Einerseits das Produkt, wo man, wenn man will, viel Emotion kann herhängen, wo man aber manchmal auch wieder den Schritt muss zurückmachen und sagen, ja, es gibt halt auch noch die Business-Seite, wo grosse Player mitspielen, wo es Spekulation gibt im Markt, wo Preise verrückt spielen, wo einfach auch ganz viel Unvernünftiges passiert. Ja, und das wollen wir eben auch immer wieder ein bisschen aufschaffen.
Ja, das gehört sicher dazu, aber in diesen Geschichten, in dem Weltmarkt, der da ist, in dem Kampf, der um Geld geht, wo es um Geldig geht, wo da außen ist, um Anerkennungen und so weiter, dort die echte, die schönen Geschichten finden, ist ja auch etwas, was dir jetzt gerade als Journalist, als langjähriger Journalist, darf die sehr nah sein.
Nein, und das ist natürlich super, oder? Es ist wieder, man kann in irgendeine Nische reingehen und wie ist auch so eine. Du findest einfach immer interessante Menschen, die etwas zu erzählen haben oder die etwas erlebt haben. Und also gerade bei unserem Format Wine History, wo wir so wie geschichtliche Sachen aufschaffen, ist einfach, wir haben jetzt schon eine Liste mit 10 Themen, die wir angehen können. Eigentlich haben wir gar nicht genug Zeit, das alles aufzuschaffen. Aber das ist einfach toll, die Geschichten rauszufiltrieren.
Ja, und schlussendlich, es geht immer wieder um den Punkt, du kannst wählen. Du kannst deine Geschichte wählen, du kannst deinen Wein wählen. Es bedingt halt, dass du dich auch ein bisschen damit auseinandersetzen tust. Und das ist ja genau das, was wir auch fördern wollen, indem wir eben die Sachen auch anschauen. Und
wie fängt man da an? Ist es jetzt im Supermarkt, beim Weinregal? Fängt man bei der Geschichte an? Fängt man beim Podcast an? Wie fange ich an? Wenn ich mich vielleicht noch wenig oder zu wenig auch mit dem Thema Wein und mit der Geschichte dahinter auseinandergesetzt habe.
Man kann einfach mal in unser Archiv gehen. Da gibt es 7 Folgen, die heissen Weiterbildung. Super Wortspiel natürlich von uns.
Es geht nicht ohne bei euch, gell? Die Weiterbildung, ja, nein, klar. Sein.
Wo wir einfach mal, ja, dort haben wir so einen Einstiegspunkt wollen schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man einsteigt, ist, man kann natürlich auch sofort demotiviert werden, weil man merkt, die Welt ist zu kompliziert. Oder? Ich befasse mich mit Wein aus dem Burgund, das wird sofort kompliziert mit Lagen und wer was wie und so. Ich glaube, wichtig ist eine gewisse Unbefangenheit. Es ist bei jedem Thema heute so, man kann es so recherchieren, man kann auch zu viele YouTube-Videos schauen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einmal anfängt, mit den Leuten ins Gespräch kommt und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man irgendwann auch seinen Geschmack entwickelt, dass man merkt, ich muss gar nicht alles gerne haben, ich muss das auch nicht gerne haben, nur weil der andere das gerne hat, sondern dass man einfach sagen darf, das passt mir jetzt auch nicht.
Und ich muss nicht von Anfang an können Auskunft geben, was für eine Lage. Und so, ich lasse dir immer wahnsinnig gerne zu, Nagi, wenn du über Wein redest. Ich kann das halt nicht ansatzweise. Ich kann sagen, der schmeckt mir jetzt, der schmeckt mir nicht so, der ist ein bisschen mineralischer und hat ein bisschen mehr Zitrusnoten. Dann hört es bei mir sprachlich aber dann schon wieder auf.
Aber weißt, das ist ja der Einstieg und das ist ja dein Ansatzpunkt. Jetzt liegt es an dir, ob du das noch willst, ein bisschen ausweiten oder nicht. Ich meine, bei mir, ich habe ein Umfeld, das mich auch so geprägt hat. Zum Beispiel ein anderer sehr guter Freund von mir ist Master of Wine und ist gleichzeitig auch noch Önologe, also macht selber auch Wein. Und ich habe das Glück, dass ich mit ihm schon jedes Mal durfte durch seinen Keller gehen. Dann gehen wir von Fass zu Fass, wir probieren es. Und dann fährt er dir auf eine Erklärung, ja, schau, jetzt da hast du noch ein Hefelager drin. Da haben wir ein Hefelager, aber wir haben es nachher noch umgerührt. Also die Hefe ist aufgewirbelt und dann gibt das wieder eine geschmackliche Veränderung. Oder der Wein liegt schon seit einem Jahr, der ist jetzt frisch abgefüllt, da hast du noch irgendwie einen Füllschock. Und da gibt es so viel, wie der Nelly auch sagt, das ist sehr komplex. Allein schon im Keller. Und jetzt stell dir vor, was nachher noch in der Rebe passieren kann, oder? Und jetzt kommt es halt darauf ab, willst du die Zeit investieren, willst du so in die Tiefe gehen? Und wir wollen das ja gar nicht so nerdig propagieren, sondern wir wollen einfach zuerst mal überhaupt das Verständnis schaffen, dass du mit dem Produkt Wein wirklich ein Stück Kultur in der Hand hast. Ob es das Hochkultur ist oder ich sage jetzt Mainstream, oder?
Eben, dieses oder pure Kommerz, wie du gesagt hast, ja. Vorher, auch das gibt es ja.
Ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es geht ja darum, das überhaupt mal zu fassen und für sich irgendwie eine Meinung zu machen, was passt zu mir. Und das ist ja genau die Freiheit, die man den Leuten geben will, weil man findet, es gibt viele, die das einfach so deuten und vorgeben wollen, was richtig und was falsch ist. Und ich finde, nein, Wein soll etwas frei sein, es soll etwas sein, wo du selber kannst entscheiden, was dein Zugang ist, wie tief du willst gehen. Und genau für das haben wir eigentlich unseren Podcast auch wirklich so gelauncht.
Das heisst, für Leute wie mich, die sagen, ich habe gerne einen mineralischen Weisswein, bei der Rotwein habe ich normalerweise gerne einen Malbec, der ein kräftiger ist, dann ist das schon mal ein Ansatz, wo mir eine gewisse Orientierung auch gibt, dass bei einem Gastronom, wenn jemand fragt, was haben sie gerne für einen Weiss oder was für einen Roten.
Das Beste, was du kannst machen kannst, ist eben nicht mit zu vielen Konsumenten über Wein reden, vielleicht das auch, aber viel besser ist es, mit Winzer über den Wein zu reden, weil als Konsument versucht man dann irgendwie zu beschreiben und weiss es nicht so genau und sagt dann manchmal irgendetwas, oder? Und wenn du mit Winzer über Wein redest, sie reden ganz anders über Wein. Sie reden landwirtschaftlich über Wein. Sie sagen, schau, der Wein schmeckt so, weil der Boden ist so. Oder im Keller habe ich eben das gemacht. Sie können immer fachlich begründen, warum ihr Wein schmeckt. Und als Konsument hast du halt den Kontext nicht immer und dann fährst du so ein bisschen umeiern und sagst, oh, ist etwa so. Ich meine, es gibt schon Leute, die Sensoren kennen, um Sachen rauszuführen. Aber ich glaube, man muss sich wie auch bewusst sein, dass man sich da nicht zu fest einschüchtern lässt von dem Nerd-Talk.
Ja, und der andere Geheimtipp, den ich jetzt noch abgeben würde, ist, wenn du einen Winzer besuchen und seine Mutter vielleicht noch in der Nähe ist, frag sie nach dem Lieblingsrezept.
Nach dem Lieblingsrezept?
Ja.
Da sind wir wieder beim Braten nachher dann.
Genau. Frag sie einfach nach dem Lieblingsrezept, koch es nach und trink den Wein vom Winzer dazu. Es wird kein besseres Match geben. Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Und Winzermütter sind übrigens auch die, die manchmal sagen, ja, der ist super, aber nimm den, der ist gleich gut, aber kostet 10 Euro weniger.
Genau.
Die sind da auch ein bisschen Pragmatismus dann auch mehr.
Schon erlebt.
Alle, die Weinbraten noch nicht kennen, die das Swiss Podcast Magazin hören, ich glaube, da haben wir einen guten Zugang bekommen, wie wir eben auch einsteigen können, wie man einen Zugang findet zum Thema Wein über Geschichten, dass man auch bei den Winzer einmal vorbeigehen kann, als Mami vom Winzer einmal fragt nach dem Hausrezept, der Winzer fragt, wo gehe ich am besten essen, was bestelle ich denn dort in dieser Wirtschaft. Hat es einen Wein gegeben, noch zum Abschliessen, wo ihr sagt, das ist wirklich etwas, was mich unglaublich überrascht hat, wo ich so nicht gedacht hätte, wo ich vielleicht, obwohl ich mich sehr gut auskenne, Nagi, wo mir eine neue Welt aufgegangen ist, wo ich so nicht gedacht hätte?
Ja, also wir haben uns einig, oder? Einig wirklich einen Wein geleistet, wo wir eigentlich schon müssen sagen, ist dumm, so viel Geld für das auszugeben. Wir haben keine Folge darüber gemacht und haben gefunden, das ist jetzt einfach für uns. Weil ich habe mal gesagt, ich wollte jetzt mal wirklich so einen Wein am oberen Ende probieren. Wirklich mal eine gute, gute Flasche Wein. Und dann haben wir die gekauft. Wir haben ein bisschen günstiger rübergekommen, weil auf der Etikette ist noch so eine Ecke ab gewesen und dann ist es für die Sammler offenbar nicht mehr interessant. Das war uns ja dann gleich gewesen. Und als ich dort getrunken habe, dort habe ich dann wirklich müssen sagen, okay, man kann ja manchmal auch ein bisschen mehr für sein Hobby ausgeben. Das ist wirklich fair enough, weil und Idee probiert haben, das war einfach wie so, das ist Perfektion gewesen. Besser kannst du es nicht machen. Und das war so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, irgendwie muss ich jetzt auch nicht mehr über den Wein reden. Er ist einfach so perfekt, so schön, so da in dem Moment. Wir haben das genossen, wir haben einen langen Nachmittag daraus gemacht, wir haben gut gekocht, wir haben uns Zeit genommen, den zu trinken. Und dann habe ich gemerkt, wenn du dort mal das Privileg hast, auch wirklich mal einen super sensationellen Wein zu trinken, dann musst du nicht mehr gross diskutieren.
Das ist ja auch mal schön, genießen. Wenn zwei Podcaster sagen, wir reden normalerweise über Wein, aber der Wein ist jetzt einfach so gut, dann geniessen wir einfach mal für uns.
Ich glaube, die Zeit musst du aber auch können und wollen. Und dann hast du wirklich den schönsten Moment, weil das sind Begegnungen, die bleiben dir einfach. Das ist, wie wenn sich der Geschmack dann nachher ja, für immer in dein Gedächtnis einbrennt und auch das Gefühl, oder? Wirst du unterschreiben. Mhm. Hast du ein gutes Gefühl gehabt dabei? Und weißt du, dann noch mit dem Zelebrieren dazu, da haben wir uns wirklich Zeit genommen. Wir haben die Feuerschalen eingeheizt, dann haben wir 3 Stunden lang Feuer gemacht, bis wir die richtige Kohle hatten. Dann haben wir ein schönes Stück Fleisch drauf da. Also, es hat alles so eine zeremonielle Abfolge gehabt, ohne dass wir das religiös haben wollen durchbeten, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich, es war das Ganze gewesen, wo sich dann so zusammengefügt hat, dass wahrscheinlich der Wein auch perfekt können erstrahlen für uns.
Wir haben am Schluss gar nicht viel geredet miteinander, sondern einfach beide in das Glas geschaut und sind irgendwie so auf dieser Welle von der Rührung haben wir uns wegschwemmen lassen, auf dieser Rotweinwelle, wenn man so will.
Das lassen wir genau so stehen. Und wir beenden jetzt die Aufnahme. Wir sagen euch allen Tschüss und danke fürs Dabeisein beim Swiss Podcast Magazin und gleichzeitig danke fürs Dabeisein bei dieser Folge von «Die Weinbraten». Wir stoßen zum Schluss nochmal an. Danke vielmals, Nelly.
Danke dir.
Danke, Nagi.
Danke.
Und euch bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.
Swiss Podcast.